Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Schwarze Akte.
Wir alle kennen das Gefühl, wie es ist, wenn sich ein Kapitel im Leben schließt und sich ein neues öffnet, wenn man eine neue Ausbildung oder ein Studium beginnt. Häufig auch verbunden mit einem Umzug an einen neuen Ort. Oder wenn man einen neuen Job anfängt. Da ist dann diese kribbelige Vorfreude auf das Unbekannte, häufig gepaart mit einer ordentlichen Portion Nervosität. Wie wohl die Menschen bei der neuen Arbeit sind? Ob man den Herausforderungen gewachsen ist?
Viele Fragen und Gedanken gehen einem da durch den Kopf. Das ist bei der 17-jährigen Lynn nicht anders. Sie hat gerade ihren Job bei einer Firma für Investmentmakler verloren und ist jetzt top motiviert, sich einen neuen Job zu suchen. Am besten einen, bei dem man auch viel lernen kann. Lynn würde total gerne Fuß in der Reisebranche fassen und sieht den Jobwechsel jetzt als perfekte Gelegenheit dafür. An mehr als 60 Firmen hat sie schon eine Bewerbung rausgeschickt. Fein säuberlich mit Anschreiben und Lebenslauf, wie es sich eben gehört. Und tatsächlich hat sich eine Firma auch gemeldet, deren Angebot mehr als vielversprechend klingt. Zu gut, um wahr zu sein. Ihr potenzieller Arbeitgeber möchte Lynn jetzt kennenlernen und lädt sie zu einem Vorstellungsgespräch ein. Lynn ist begeistert.
Das Ding ist nur, dass der Treffpunkt etwas seltsam ist. Lynn soll nicht zum offiziellen Sitz des Unternehmens kommen, sondern ihren Ansprechpartner vor einer Bahnstation treffen, wo er sie dann mit einem Auto einsammelt. Lynns Vater ist nicht so begeistert über dieses Arrangement. Er warnt seine Tochter, vorsichtig zu sein. Lynn bejaht zwar, nimmt die Sorge ihres Vaters aber wohl nicht wirklich ernst. Sie hat einen Plan, ein Ziel und sie ist kurz davor, einen Job zu ergattern, der sie beruflich weit nach vorn bringen wird. Und nichts kann sie aufhalten. Diese Begeisterung, die Lynn verspürt, diese Euphorie, das ist genau das Gefühl, das wir gerade meinten. Ein richtig cooler Job ist zum Greifen nah. Und alles, was zwischen einem und der neuen Arbeit noch im Weg steht, das ist das Kennenlernen. Wer ist nicht schon einmal voller Hoffnung zu einem Vorstellungsgespräch gegangen, wenn man so an die eigenen Bewerbungen zurückdenkt?
Nur, dass es sich bei den meisten Einladungen von Unternehmen auch wirklich um ein seriöses Vorstellungsgespräch handelt. Und nicht, so wie in Lynns Fall, um eine Falle. Um die Falle eines Mannes, der Böses mit ihr vorhat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Lugmann.
Und ich bin Patrick Strohbusch.
Und ich kann mich auch noch gut an dieses Gefühl zurückerinnern, wie das ist, ja, zum Vorstellungsgespräch zu gehen und dann einen neuen Job anzufangen. Also so diese aufgeregte Euphorie, so würde ich das jetzt mal nennen, kann ich total gut nachvollziehen.
Bei mir war es nur Aufgeregtheit, bin ich ganz ehrlich.
Also keine Euphorie?
Die Euphorie weiß ich nicht, die hat dann erst eingesetzt, als man den Job wirklich bekommen hat. Wobei die Zusage, dass man ein Vorstellungsgespräch bekommen hat, ist natürlich auch euphorisierend irgendwie. Aber je näher dieses Gespräch an sich kommt, desto nervöser wurde ich auf jeden Fall jedes Mal.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Man möchte ja auch irgendwie die beste Seite von sich zeigen und man möchte natürlich dann auch performen und überzeugen. Und da ist, finde ich, so in einer Stunde ganz schön viel Druck drin dann in einem Bewerbungsgespräch. Und wie du sagst, wenn man dann den Job erstmal hat, dann muss man ja auch beweisen, dass man es kann oder dass man zumindest bereit ist, sehr viel zu lernen. Also ja, ich glaube, wir können alle diese Situation sehr gut nachvollziehen, diese Aufgeregtheit bei Bewerbungsgesprächen.
Und die heutige Situation, die führt uns nach England, genauer gesagt nach London. Es ist der 4. September 1991. Im Londoner Süden, in einem Stadtteil namens Catford, wartet der Witwer Derek darauf, dass seine Tochter Lynn vom Bewerbungsgespräch zurückkommt. Derek hat noch eine zweite Tochter, Suzanne. Doch die ist bereits ausgezogen und lebt mit Mann und Kind in einer eigenen Wohnung. Nur die 17-jährige Lynn wohnt noch zu Hause, worüber Derek sehr glücklich ist. Die beiden sind ein gutes Team und ohne Lynn wäre er ganz schön einsam. Derek weiß natürlich, dass auch Lynn irgendwann ausziehen und ihr eigenes Ding machen wird, doch bis es soweit ist, freut er sich über die Gesellschaft seiner Tochter.
Lynn ist heute Morgen zu einem Bewerbungsgespräch aufgebrochen. Jetzt kündet sich so langsam der Abend an und sie ist immer noch nicht zu Hause. Derek wartet und wartet. Und mit jeder Stunde, die vergeht, da wird die Sorge um seine Tochter größer. Wenn er ehrlich ist, dann hatte er eigentlich sogar von Anfang an kein gutes Gefühl bei diesem Gespräch. Aber Lynn wollte nichts von seinen Sorgen wissen. Sie war nämlich voller Hoffnung und Elan, dass Derek ihr unmöglich hätte verbieten können, das Gespräch wahrzunehmen. Die Stelle, die man Lynn angeboten hat, die klingt nach dem absoluten Traumjob. Lynn soll nämlich für ein privates Reiseunternehmen Geschäftsleute auf den Flügen nach Nordeuropa begleiten. Und das mit einem Gehalt von 14.000 Pfund pro Jahr. Umgerechnet also etwa 16.500 Euro. Das ist weitaus mehr als das, was Lynn bei ihrem vorherigen Job verdient hat.
Dereks jüngste Tochter träumt schon lange davon, in der Reisebranche zu arbeiten. Ihre alte Stelle bei einer Firma für Investmentmakler hätte sie deshalb langfristig auch nicht glücklich gemacht. Von daher hätte ein Jobwechsel so oder so auf dem Programm gestanden. Dutzende Bewerbungen hat Lynn verschickt, alle an Unternehmen im Londoner Süden, die irgendwas mit Reisen zu tun haben. Und dann meldet sich ausgerechnet eine Firma, bei der Lynn direkt viel unterwegs wäre und bei der auch noch das Gehalt stimmt. Jackpot. Wobei Vater Derek sich da nicht so sicher ist.
Lynn ist noch nie länger von zu Hause weg gewesen. Eigentlich dreht sich ihr Leben nämlich hauptsächlich um Reiten. Sie besitzt ein Rennpferd, das sie in einem Stall in der Nähe ihres Zuhauses betreuen lässt. Sie kommt dort auch regelmäßig vorbei, um ihr Pferd zu besuchen und mit ihm auszureiten. Wenn irgendwo in der Nähe ein Reitwettbewerb stattfindet, dann ist Lynn hier auf jeden Fall am Start. Generell ist Sport und Bewegung ihr Ding. Sie liebt es, schwimmen zu gehen und Schlittschuh zu laufen und das am liebsten mit Freunden. Mit ihnen Zeit zu verbringen, ist auch ziemlich wichtig für die 17-Jährige und so ist ihr Alltag schnell recht voll geplant. Aber Lynn mag das so. Regelmäßige Verpflichtungen machen ihr nämlich nichts aus, ganz im Gegenteil. Sonst hätte sie sich ja auch nicht dafür entschieden, sich ein Pferd zu kaufen.
Ihre Familie beschreibt Lynn als ehrgeizige, junge Frau, die weiß, was sie will und ihre Ziele verfolgt. Das sieht man auch an den Bewerbungen, die sie verschickt hat. Über 60 Stück sind es. Einige unserer Quellen sprechen sogar von über 100 Bewerbungen. Lynn hat einen festen Freund, der sie, ebenso wie ihr Vater, gewarnt hat, vor dem Kennenlerntreffen die Referenzen von diesem Reiseunternehmer zu überprüfen. Lynn hat die Sorgen der zwei zwar zur Kenntnis, aber nicht wirklich ernst genommen. In Gedanken war sie schon bei dem guten Gehalt, das sie verdienen würde, was ihr das ganze Geld ermöglichen könnte.
Und jetzt sitzt ihr Vater zu Hause und wartet darauf, dass er endlich den Schlüssel in der Haustür hört. Irgendwas stimmt nicht. Das spürt Derek ganz deutlich, wie er später auch der Presse erzählen wird. Er ärgert sich, dass er Lynn alleine hat gehen lassen. Und auch sein Verstand schaltet sich ein. Warum hat sich das Reiseunternehmen mit der Vakanz ausgerechnet bei Lynn gemeldet? Als Einsteigerin in der Reisebranche ist sie ja eigentlich viel zu unerfahren für den Job. Es geht immerhin um die Begleitung wichtiger Geschäftsleute. Würde man da nicht eigentlich auf jemanden zurückgreifen, die oder der schon länger in dem Bereich arbeitet?
Derek ist schon ganz schlecht, während der lange Zeiger auf der Uhr immer weiter wandert. So, als sei alles beim Alten. Aber das ist es nicht. Lynn ist immer noch nicht zu Hause. Schon längst hätte sie beim Abendbrot sitzen und ihrem Vater von dem Vorstellungsgespräch berichten sollen. Außerdem hatte sie ihrem Freund versprochen, sich am Mittag bei ihm zu melden. Und das hat sie auch nicht getan. Die Sorge, die Derek den ganzen Tag klein geredet hat, hat sich mittlerweile in echte Angst verwandelt. 18 Uhr, 18.15 Uhr, 18.30 Uhr. Bestimmt gibt es eine Erklärung für ihr zu spät kommen. Derek weiß ja, dass es kein gewöhnliches Bewerbungsgespräch ist. Ihr potenzieller Arbeitgeber hat sich mit Lynn an der Charing Cross U-Bahn-Station in London verabredet. Von dort aus sollte es zum Shoreham Airport gehen, einem kleinen Flughafen in West Sussex. Wem Sussex gerade nichts sagt, so heißt eine Grafschaft im Süden Englands.
Werbung. Werbung Ende.
Vom Flughafen ausgehend war dann geplant, per Helikopter zum Gatwick Airport zu fliegen, der ungefähr auf halber Strecke zwischen dem Shoreham Airport und London liegt. Und von dort aus sollte es dann mit dem Auto wieder zurück nach London gehen. So etwas kann schon mal einige Stunden dauern, das redet sich zumindest jetzt Vater Derek ein, Also vielleicht ist irgendwas dazwischen gekommen. Vielleicht gibt es ja einen Stau. Und wer weiß, was es noch für Verzögerungen beim Fliegen geben könnte. Aber einen ganzen Tag ohne ein einziges Lebenszeichen? Bestimmt hätte Lynn doch angerufen, wenn eine Verzögerung absehbar gewesen wäre. Sie weiß ja, dass ihr Vater zu Hause sitzt und auf sie wartet.
Und dann ist da noch die Tatsache, dass Lynn ihren Pass mit zu dem Treffen nehmen sollte. Warum eigentlich? Für so einen kleinen Flug braucht Lynn doch keinen Ausweis. Insbesondere, weil es ja ein Privatflug ist und die Firma schon all ihre Daten hat. Und die Strecke von einem Flughafen zum anderen fährt man mit dem Auto in nicht einmal 40 Minuten. Nein, beschließt Derek. Es ist Zeit, sich einzugestehen, dass hier etwas nicht stimmt. Und er wird nicht länger gegen sein Bauchgefühl handeln, sondern aktiv werden. Das hätte er schon längst tun sollen. In erster Linie hätte er Lynn nie zu diesem Treffen gehen lassen dürfen. Derek greift zum Hörer und wählt die Nummer der Polizei. Dann meldet er seine Tochter als vermisst.
Und die Polizei fackelt auch gar nicht lange und startet sofort eine umfassende Suche. Mit ihren 17 Jahren ist Lynn nämlich noch minderjährig, weshalb nicht erst abgewartet wird, ob die Vermisste im Laufe des Abends vielleicht doch noch auftaucht. Ein Team wird zusammengestellt, das London und West Sussex so gründlich wie möglich durchkämmen soll. An allen Orten, von denen Vater Derek weiß, wird nach Lynn geschaut. Doch weder an den beiden Flughäfen noch an der Charing Cross Station in London entdeckt man eine Spur von ihr.
Etwa zur gleichen Zeit an diesem Abend macht ein Landwirt in Rotherfield, einem kleinen Dorf in East Sussex, eine merkwürdige Entdeckung. Kurz zur Einordnung. Die Grafschaft Sussex, von der wir vorhin gesprochen haben, ist in West und East Sussex aufgeteilt. In West Sussex liegt der Shoreham Airport, zu dem Lynn hätte gefahren werden sollen, um von dort aus zu dem kleinen Probeflug aufzubrechen. Wir blicken jetzt rüber in den Osten der Grafschaft, in der sich Rotherfield befindet. Denn während die Polizei Lynn sucht, entdeckt der Landwirt auf seinem Grundstück ein blaues Auto, das merkwürdig geparkt ist. Der Landwirt notiert sich vorsichtshalber das Kennzeichen. Er macht sich Sorgen wegen Vandalismus und sollte etwas auf seinem Grundstück beschädigt werden, dann hat er zumindest schon einmal das Nummernschild des potenziellen Täters oder der Täterin.
Der Landwirt weiß nicht, dass man nur wenige Kilometer entfernt mit einer großen Truppe nach der verschwundenen Lynn sucht. Wie auch? Noch hat die Polizei die Medien ja nicht informiert. Also wandert der Zettel mit dem Nummernschild erst einmal in eine Schublade. Und da das Auto auch zeitnah wieder weggefahren wird und er keine Spur von Vandalismus auf seinem Hof entdecken kann, lässt der Landwirt die Sache auch auf sich beruhen. Währenddessen geht die Suche nach Lynn weiter, ungeachtet der Tatsache, dass es immer später und dunkler wird. Die Nacht bricht an und mit der aufkommenden Dunkelheit steigt die Angst um Lynn ins Unermessliche.
Mittlerweile ist allen klar, hätte sie gekonnt, dann wäre die 17-Jährige längst nach Hause gekommen. Aber irgendwo muss sie doch sein. Hat denn wirklich niemand sie gesehen? Aus Nacht wird Tag und ein neuer Morgen bricht an. Ein Morgen ohne Lynn. Doch das Suchteam gibt nicht auf. Polizeibeamte positionieren sich in der Charing Cross Station und befragen Passanten, ob jemand eine junge Frau mit dunkelblonden Locken gesehen habe. Andere Detectives aus dem Team machen es sich zur Aufgabe, in den U-Bahnen, die über Charing Cross fahren, nach Lynn zu fragen. Doch keiner der Fahrgäste kann einen Hinweis geben. Es ist, als wäre Lynn einfach vom Erdboden verschluckt worden.
Schnell wird ihr Verschwinden zu einer nationalen Meldung. In ganz England verfolgen Menschen besorgt die Nachrichten. Vielleicht, so die Hoffnung vieler, kann die Polizei Lynn doch noch finden. Man muss ja nicht immer vom Schlimmsten ausgehen. Vielleicht gibt es für all das ja eine ganz simple Erklärung. Vielleicht wird sie irgendwo festgehalten und man ist schon kurz davor, sie zu befreien. Vater Derek und seine ältere Tochter Suzanne gehen in diesen Tagen durch die Hölle. Die Panik um Lynn jagt ihnen ununterbrochen schreckliche Bilder durch den Kopf und an Ruhe ist hier natürlich überhaupt nicht zu denken. Gerade Suzanne ist in einem schwierigen Zwiespalt gefangen. Sie macht sich einerseits unglaubliche Sorgen um ihre Schwester, hat aber gleichzeitig ein 2-jähriges Kind zu Hause, für das sie ja auch irgendwie die Fassung bewahren muss.
Dazu kommt eine gruselige Ahnung. Der Mann vom Reiseunternehmen, der Lynn die Stelle angeboten hat, hat 4-mal bei ihr zu Hause angerufen, um mit Lynn erst am Telefon über den Job zu reden und sie dann zu dem Bewerbungsgespräch einzuladen. Bei 2 dieser Anrufe hat Suzanne den Hörer abgenommen, als sie gerade bei ihrem Vater und Lynn zu Besuch war. Sie erinnert sich genau, dass im Hintergrund Fluggeräusche zu hören waren und einmal hieß es: Flug 101, bereiten Sie sich auf den Start vor. Allem Anschein nach befand sich der Anrufer also in einer Flugzentrale. Suzanne hat das einfach so hingenommen und nicht in Frage gestellt. Warum hätte sie das auch tun sollen? Wenn sich der Verdacht also bewahrheitet und der Mann am Telefon auch der Mann ist, den Lynn zum Vorstellungsgespräch getroffen hat, dann hat Suzanne, ohne es zu ahnen, mit dem Entführer ihrer Schwester gesprochen.
Und dann meldet sich ein Zeuge, der durch die Medien von Lynns Fall gehört hat. Er berichtet von einem interessanten Telefonat, das er mehr aus Versehen belauscht hat. Und zwar geht es um ein Telefongespräch, das in einer Telefonzelle in einer kleinen Stadt namens Crawley geführt wurde. Crawley liegt in West Sussex, direkt neben dem Gatwick Airport. Ihr merkt also, es tauchen hier immer wieder dieselben Orte auf. Und was bei diesem Gespräch gesprochen wurde, das ist höchst interessant. Ihr müsst euch die Situation so vorstellen. Mehrere gläserne Telefonzellen stehen nebeneinander, die alle nicht schalldicht sind. Der Zeuge, der sich jetzt bei der Polizei gemeldet hat, der stand in einer dieser Zellen, während in der Zelle nebenan ein Mann in den Hörer gesprochen hat.
Wir nennen ihn einfach mal den Telefonzellenmann, damit es keine Verwirrung gibt. Der Zeuge kennt den Telefonzellenmann nicht, aber er kann durch das Glas in dessen Kabine schauen und Wort für Wort hören, was der sagt. Der unbekannte Telefonzellenmann spricht von einem lukrativen Job mit Reisen durch ganz Europa. Es ist eindeutig, dass es sich um ein Bewerbungsgespräch handelt, und der Zeuge wundert sich, dass so ein Anruf von einer Telefonzelle ausgeführt wird. Deshalb merkt er sich die ganze Szene auch. Doch es kommt noch besser. Anhand weiterer Details, die der Zeuge gehört hat, kann die Polizei ohne Zweifel feststellen, dass der Telefonzellenmann über genau die Stelle geredet hat, die Lynn angeboten wurde. Er spricht zum Beispiel von einem Gehalt in Höhe von 14.000 Pfund im Jahr.
Der Zeuge lauscht nicht nur, was in der Kabine nebenan gesprochen wird, sondern schaut auch durch die gläserne Wand hinüber. Er beobachtet, wie der Telefonzellenmann einen Kassettenrekorder oder eine Art Radio herausholt. Er sieht außerdem, dass der Telefonzellenmann einen Zettel in der Hand hält, den der Zeuge eindeutig als Lebenslauf erkennt. Die Telefonzellen stehen so nah beieinander, dass er sogar halbwegs entziffern kann, was auf dem Lebenslauf steht. Er sieht, dass oben auf der Seite in Großbuchstaben der Name Lynn steht und dass darunter ihre Schulnoten aufgelistet sind. Der Tag, an dem der Zeuge das Gespräch belauscht hat, ist der 21. August 1991, also genau einer der Tage, an denen Lynns neuer Arbeitgeber bei ihr zu Hause angerufen hat.
Hätte der Fall sich nicht 1991, sondern heute zugetragen, dann hätte es vermutlich Überwachungsvideos des Platzes gegeben, an dem die Telefonzellen stehen. Doch 1991 sind Überwachungskameras kaum verbreitet und das Nachverfolgen von Telefonaten ist ziemlich kompliziert. Also gibt es keine Möglichkeit herauszufinden, wer genau der Telefonzellenmann war.
Man schickt ein forensisches Team in die Telefonzelle, und zwar in der Hoffnung, einen Fingerabdruck des Telefonzellenmannes sichern zu können. Doch sie haben keine Chance. Zwischen dem Telefonat und dem Eintreffen der Spurensicherung liegen mehrere Tage, in denen ja unzählige Menschen diese Kabine benutzt haben. 1991 hatten die Leute ja noch nicht wie heute ihre mobilen Telefone dabei. Und wer mal eben jemanden anrufen wollte, der musste dann eben eine solche Telefonzelle nutzen.
Die Aussage des Zeugen wirft jedoch eine andere wichtige Frage auf. Wie kommt der Entführer an Lynns Lebenslauf? Vielleicht, so die Hoffnung, kann man über Lynns Bewerbungen den Telefonzellenmann ausfindig machen und auf diese Weise dann Lynns Aufenthaltsort herausfinden. Doch dann, 5 nach Lynns Verschwinden, am 9. September 1991, klingelt auf der Polizeistation das Telefon und der Fall nimmt eine komplett neue Wendung. Denn in einem Waldgebiet in Rotherfield hat man die Leiche einer jungen Frau gefunden.
Und bei Rotherfield klingelt's gerade vielleicht bei euch, denn das ist das kleine Dorf in East Sussex, in dem der Landwirt dieses seltsam geparkte Auto gesehen hat und sich ja sogar sicherheitshalber das Kennzeichen notiert hat. Die Leiche liegt komplett bekleidet im Gestrüpp unter einem Brombeerbusch, mit dem Gesicht nach unten. Jemand hat den Körper mit Laub und Ästen bedeckt, damit sie vom angrenzenden Weg aus nicht zu sehen ist. Daher ist für die Polizei in Rotherfield auch direkt klar, es handelt sich hier um ein Mordopfer. Der Täter hat sie bewusst versteckt, um sein Verbrechen zu vertuschen.
Die lokale Polizei geht nun aktive Vermisstenfälle durch, in der Hoffnung, die Frau so identifizieren zu können. Dabei taucht schnell Lynns Name auf. Der Fundort der Leiche liegt keine 2 Autostunden von London entfernt und nicht einmal 1 Stunde vom Gatwick Airport, wo Lynn hätte hinfahren sollen. Wir reden hier also über Distanzen, die man locker mal in einem Tag hin- und herfahren kann.
Ihr könnt euch sicherlich schon denken, wie es jetzt weitergeht. Die tote Frau unter den Brombeersträuchen ist tatsächlich die vermisste Lynn. Und damit wird aus einem vermissten Fall eine Mordermittlung. Es ist jetzt wichtiger denn je, diesen Telefonzellenmann ausfindig zu machen. Nicht, dass der nochmal zuschlägt. Vater Derek, seine Tochter Suzanne und alle Menschen, die Lynn lieben, sollen außerdem endlich Antworten bekommen. Denn Klarheit kann vielleicht dabei helfen, diesen unglaublichen Schmerz und Trauer bewältigen zu können, die Nachricht von Lynns Tod mit sich gebracht hat.
Ein Gerichtsmediziner wird mit der Obduktion der Leiche beauftragt. In einer Folge von Crime and Investigation Original erzählt er, dass man bei einer so jungen Frau zunächst an ein Sexualverbrechen denkt. Doch er stellt schnell fest, dass es dafür keine Anhaltspunkte an der Leiche gibt. Stattdessen entdeckt er eine Art Ausschlag auf ihrem Gesicht. Kleine, blutige Punkte auf der Haut und einige Blutergüsse am vorderen Hals bis hin zur Nackenpartie. Ihr Körper ist mit Prellungen übersät. Eine nähere Untersuchung bestätigt seinen Verdacht. Lynn wurde erwürgt.
Auffällig sind außerdem kleine Schürfwunden am Kinn. Der Gerichtsmediziner beschließt, die Stellen zu beobachten. Denn seine Erfahrung zeigt, dass es oft hilfreich ist zu sehen, wie sich Wunden über die Tage weiterentwickeln, um identifizieren zu können, um was für Wunden es sich hier handelt. Und sein Vorgehen erweist sich auch als wertvoll. Die kleinen Schürfwunden am Kinn entpuppen sich eindeutig als Bisswunde. Der Mörder hat Lynn also am Kinn gebissen und damit eine erste physische Spur hinterlassen. Denn so wie es ausschaut, fehlt dem Täter ein Schneidezahn.
In der Zeit, in der die Leiche obduziert wird, ist die Polizei natürlich nicht untätig. Man weiß, dass der Täter Lynn unter dem Vorwand eines Vorstellungsgesprächs in eine Art Falle gelockt hat. Doch man weiß weder, warum er das getan hat, noch gibt es konkrete Verdächtige. Also ist der nächste logische Schritt, Lynns Vergangenheit zu durchforsten. Und dabei kann natürlich am besten ihre Familie helfen.
Ein Detective setzt sich mit ihrer Schwester Suzanne zusammen und geht mit ihr Lynns komplettes Leben durch. Alles, woran sich ihre Schwester erinnert, könnte relevant sein. Mit welchen Menschen hatte sich Lynn getroffen? Gab es mal Streit mit jemandem? Jedes Detail wird besprochen. Über 90 Seiten Protokoll entstehen bei diesem Gespräch. Die Schwierigkeit liegt auf der Hand. Denn bis der Täter verurteilt ist, weiß man nicht, was aus Lynns Vergangenheit relevant ist und was nicht.
Die Nachricht von Lynns Tod wird auch in den Nachrichten verbreitet und es meldet sich ein weiterer Zeuge mit einem wichtigen Hinweis. Ein Taxifahrer aus London hat, ähnlich wie der Zeuge mit der Telefonzelle vorhin, Lynns Foto in der Zeitung gesehen und sich daran erinnert, dass er sie am 4. September an der Charing Cross Station gesehen hat. Der 4. September ist ja der Tag, an dem sie zu dem Bewerbungsgespräch verabredet war. Lynn ist dem Taxifahrer aufgefallen, weil sie sich so schick gemacht hat. Er erinnert sich, dass er sie an der Station hat warten sehen, bis schließlich ein blaues Auto vor ihr angehalten hat. Der Fahrer des Wagens trug eine Pilotenuniform. Das konnte der Taxifahrer deutlich erkennen. Lynn ist in den Wagen eingestiegen und weggefahren.
Da Lynns Tod den Taxifahrer schwer beschäftigt hat und er den Fall nicht mehr aus dem Kopf bekommt, beschließt er, einen Schritt weiter zu gehen. Er hat ja das Fahrzeug gesehen, in dem Lynn entführt wurde, ohne das zu ahnen in dem Moment. Und der Taxifahrer weiß auch, dass jeder Hersteller einen anderen Blauton für seine Autos verwendet, sozusagen eine Art Markenzeichen. Also geht der Taxifahrer nun alle Blautöne sämtlicher Autoproduzenten durch und findet tatsächlich genau das Blau, das er gesucht hat. Und das muss man sich mal vorstellen, dass sich dieser Taxifahrer diesen konkreten Blauton überhaupt gemerkt hat. Also ich finde, das ist total faszinierend, dass er in dem Moment ja überhaupt nicht wusste, was er hier sehen wird und sich trotzdem an so ein Detail erinnern kann. So kann er der Polizei dann eben auch den genauen Hersteller des Fahrzeugs nennen. Es handelt sich dabei um ein Vauxhall Carlton, der 1985 zugelassen wurde.
Die Polizei ist sich sicher, bei dem Telefonzellenmann und dem Piloten im blauen Auto handelt es sich um ein und denselben Mann. Und ihr ahnt es schon, das blaue Auto ist auch genau der Wagen, den der Landwirt so seltsam geparkt auf seinem Grundstück entdeckt hat. Doch noch hat dieser sich nicht bei der Polizei gemeldet. Der Zettel mit dem Nummernschild liegt unbeachtet bei ihm zu Hause. Man kann bei diesem Fall so richtig gut beobachten, wie unterschiedliche Ermittlungsstränge auftauchen und dann sich so langsam miteinander verweben. Wir haben einmal die Frage, wie der Telefonzellenmann an Lynns Lebenslauf gekommen ist. Dann wissen wir, dass dem Täter ein Schneidezahn fehlt, dass er ein blaues Auto fährt und vermutlich Pilot ist. Doch wie fügt sich das alles jetzt zu einem Bild zusammen?
Gehen wir die Hinweise einmal Schritt für Schritt durch. Der Hinweis mit dem Lebenslauf führt die Ermittler zu den Bewerbungen, die Lynn verschickt hat. Denn es ist anzunehmen, dass der Mann bei einer der Firmen arbeitet, bei denen Lynn sich beworben hat. In einem Notizbuch in Lynns Zimmer findet man eine Liste mit 319 Firmen, für die Lynn sich interessiert hat. Lynns Schwester Suzanne erinnert sich, dass der Anrufer gesagt hat, er habe die Unterlagen von einer Firma in Greenwich erhalten. Greenwich ist ein Stadtteil im Südosten von London, also genau in dem Gebiet, in dem Lynn sich beworben hat. Zur Freude der Ermittler befindet sich in dem Notizbuch tatsächlich eine entsprechende Adresse. Die Firma nennt sich Africa Hinterland und ist, wie man schnell feststellt, aber längst insolvent.
Kurzum beschließt die Polizei, dem ehemaligen Sitz des Unternehmens dennoch einen Besuch abzustatten. Dabei stellt sich etwas Interessantes heraus. Das Gewerbegebiet, in dem Africa Hinterland ansässig war, verfügt über eine zentrale Briefkastenanlage. Das heißt, alle Briefkästen befinden sich zentral an einem Ort. Doch nicht nur aktive Unternehmen empfangen dort ihre Post, sondern auch ehemalige. Und für die ehemaligen gibt es einen einzigen Briefkasten, den sich alle teilen. Das bedeutet, Lynns Lebenslauf ist in diesem Briefkasten gelandet, zu dem auch andere Menschen Zugang haben. Eines dieser anderen insolventen Unternehmen ist Casualty Car Doctor, das sich auf die Lackierung von Autos spezialisiert hatte.
Die Polizei fragt in dem Gewerbegebiet herum und ein Zeuge erinnert sich daran, dass der Inhaber von Casualty Car Doctor ein blaues Auto fährt. Und er kennt sogar seinen Namen. Der Fahrer heißt Wayne Scott. Und damit hat die Polizei endlich einen Namen. Als man damit beginnt, Nachforschungen über diesen Scott einzuholen, da wird schnell klar, dass es ziemlich viele Verbindungen gibt, die zu Lynn führen. Zu viele, um zufällig zu sein.
Angefangen damit, dass Scott aus Crawley kommt. Also aus dem Ort, von dem aus der Telefonzellenmann Lynn aus der Telefonzelle heraus angerufen hat. Er ist dort als Andre Paul aufgewachsen, mit einem deutschen Vater und einer englischen Mutter. Er hat also seinen Namen aus irgendeinem Grund geändert. Wieso, wissen wir leider nicht. Scott ist 36 Jahre alt und hat zwei Kinder, eine 15-jährige Tochter und einen 14-jährigen Sohn. Diese Tatsache macht den ganzen Fall direkt noch perfider. Lynn, 17, und Scotts Tochter sind fast gleich alt. Mit der Mutter seiner Kinder war Scott 11 Jahre lang verheiratet. Dann haben sie sich scheiden lassen. Die beiden stehen aber noch immer in Kontakt.
Scott ist als Womanizer bekannt, der bei zwei Dating-Agenturen gearbeitet hat. Zum Zeitpunkt von Lynns Tod ist Scott mit einer Frau namens Kim zusammen. Ihre Beziehung ist allerdings alles andere als stabil. Immer wieder trennen sie sich und finden dann aber wieder zueinander. Und mehrere Frauen aus Scotts Umfeld berichten der Polizei außerdem, von ihm gestalkt worden zu sein. Scott ist Mitglied im Stapleford Flying Club. Beide Frauen, also seine Ex-Frau und seine Freundin, erzählen, Scott sei Pilot und fliege kleine Zweisitzerflugzeuge. Nach allem, was die Polizei so hört, ist das Fliegen seine größte Leidenschaft.
Doch jetzt kommt's. Scott besitzt gar keine Pilotenlizenz und darf eigentlich auch keine Pilotenuniform tragen. Denn es ist alles eine große Lüge. Scott ist kein Pilot. Und abgesehen von ein paar Flugstunden, die er mal hatte, kann er überhaupt gar nicht fliegen. Er hat seine Identität als Pilot komplett erfunden. Und das so authentisch, dass beide Frauen, mit denen er zusammen war, ihm die Geschichte zweifelsfrei geglaubt haben.
Ich finde das ja krass, wenn man sich einfach einen Job ausdenkt. Aber stell dir vor, es läuft dann gut im Dating-Prozess. Irgendwann musst du das ja sagen, dass das gar nicht stimmt. Und dass du das dir nur ausgedacht hast. Und das ist keine gute Grundlage für eine Beziehung, wenn das das Ziel ist. Also irgendwann fliegt es auf oder du ziehst die Lüge durch, aber das ist ja auch nicht geil. Also ja.
Auf jeden Fall. Scott hat das aber vielleicht ein bisschen anders gesehen.
Naja, also Scott ist ein ziemlich krasser und skrupelloser Lügner und der lebt halt in einer Art Scheinwelt, die nur in seinem Kopf existiert. Scott hat sich nämlich ein schönes, feines Netz aus Lügen gesponnen, in dem er dann wie eine Spinne lebt, die quasi auf ihre Beute wartet. Und er soll sich mal sogar als Urenkel des Roten Baron ausgegeben haben, also einem adligen deutschen Piloten aus dem Ersten Weltkrieg, der weltweit als einer der bekanntesten Piloten überhaupt gilt. Andere wiederum berichten, Scott habe sich auch mal als Fernsehreporter ausgegeben, der TV-Dokumentation drehe und gerade auf der Suche nach Nachwuchstalenten sei. Man merkt auf jeden Fall, dass Scott hier sehr kreativ war, was seinen Berufsstand anging.
Die schonungslose Wahrheit allerdings ist, zum Zeitpunkt des Mordes ist Scott arbeitslos, weil sein Versuch, sich mit Casualty Car Doctor selbstständig zu machen, kläglich gescheitert ist. Dazu kommt, dass Scott bereits vorbestraft ist. Sein Vorstrafenregister reicht 20 Jahre zurück und hat eine beachtliche Länge. Einbrüche, Diebstähle, zahlreiche Delikte im Zusammenhang mit Autos, Verurteilungen wegen Körperverletzungen und dem Mitführen einer Schusswaffe samt Munition. Und die Flugstunden, mit denen er mal begonnen hatte, um seinen Pilotentraum wahr werden zu lassen, musste er abbrechen, weil ihm das Geld fehlte. Aus dem Flugtraum scheint ein regelrechter Wahn geworden zu sein. 1991, also das Jahr, in dem Lynn ermordet wurde, hat Scott einen amerikanischen Sportwagen gegen ein funktionsfähiges Ultraleichtflugzeug getauscht. Die kaputten Teile liegen bei ihm zu Hause nun überall herum.
Wir haben ja gerade schon mal erwähnt, dass die Parallelen zwischen Scott und Lynn einfach zu viele sind, um Zufall sein zu können. Und je weiter die Polizei ermittelt, desto mehr Parallelen tauchen auf. Zum Beispiel findet man schwarze Teppichfasern an Lynns Kleidung, die mit den Fasern übereinstimmen, die man in Scotts Haus und auf dem Beifahrersitz seines Autos sicherstellen kann. Das Ding ist nur, diese Fasern sind nicht gerade selten, weshalb der Beweis vor Gericht nicht wirklich Gewicht haben würde.
Was aber Gewicht hat, ist der Hinweis des Landwirts, der durch die mediale Berichterstattung die Verbindung zwischen Lynns Fall und dem blauen Auto auf seinem Grundstück zieht und sich bei der Polizei meldet. Und das Nummernschild, ihr ahnt es schon, gehört Scott. Damit haben die Ermittler Klarheit, dass sich Scotts Auto am Tag des Mordes in der Nähe des Tatorts befunden hat. Es ist genau das gleiche Auto, das der Taxifahrer bei der Charing Cross Station gesehen hat. Also das Auto, in das Lynn eingestiegen ist, um mit einem Mann in Pilotenuniform wegzufahren. Und das Auto, mit dem sie lebendig oder bereits tot zu dem Waldstück in Rotherfield gefahren wurde.
Das ist aber immer noch nicht alles. An jenem Morgen, an dem der Telefonzellenmann Lynn von der Telefonzelle aus angerufen hat, hat Scott einen Scheck für sein Arbeitslosengeld ganz in der Nähe eingelöst. Damit hat man also nun auch das Indiz, dass er durchaus in der Telefonzelle hätte sein können. Die Indizienlage ist also mehr als eindeutig. Scott hat Lynn ermordet. Doch geklärt ist der Fall damit noch lange nicht. Wo geschah der Mord? Und vor allem, warum? Und wie hat er es geschafft, diese Hintergrundgeräusche aus einer Flugzentrale während des Telefonats zu faken? Da kommt wieder ins Spiel, was der erste Zeuge über den Telefonzellmann gesagt hat. Denn der hat ja berichtet, dass dieser Telefonzellmann eine Art Kassettenrekorder oder Radio in der Hand hatte. Also wird er vermutlich einfach ein Tonband abgespielt haben, das dann im Hintergrund lief. Doch um das zu beweisen, muss die Polizei dieses Tonband finden.
Obwohl das Puzzle noch nicht ganz vollständig zusammengesetzt ist, sind die Indizienbeweise aussagekräftig genug, um Scott festzunehmen und ihn anzuklagen. Es ist der 28. September 1991, als die Handschellen klicken. Also 14 Tage nach Lynns Tod. Durch die Festnahme erhofft man sich eine Aussage von Scott, die sein Schicksal dann final besiegeln würde. Aber der hat ganz und gar kein Interesse daran, mit der Polizei zu kooperieren. Sein Alibi ist mehr schlecht als recht. Er behauptet, an dem Tag bei seiner Ex-Frau gewesen zu sein. In seinem Tagebuch findet man auch einen entsprechenden Eintrag, bei dem steht, er sei dort gewesen und habe herumtelefoniert. Allerdings ist deutlich erkennbar, dass die Stelle später nachgetragen wurde.
Schnell wird klar, bei Scott muss man ganz genau darauf achten, Wahrheit von Fiktion zu trennen. In der Folge von Crimes and Investigation Original, die Patrick vorhin schon mal erwähnt hat, da erklärt eine Kriminalpsychologin, was damit genau gemeint ist. Sie sagt, und ich zitiere, es gibt keinen echten Scott. Wenn man kein eindeutiges Gefühl dafür hat, wer man ist, dann hat man auch keinerlei moralische Verpflichtungen oder ethische Standards. Denn es existiert ja gar kein Ich, das sich solche Fragen stellen könnte. Hinter der Identität, die er sich geschaffen hat, gibt es nichts. Er ist eine tickende Zeitbombe.
Sie mutmaßt, dass Scott Lynns Lebenslauf in dem Briefkasten gefunden und so seine Chance gewittert hat. Seine ganze imaginäre Identität hat Scott rund um das Fliegen aufgebaut. Er gibt sich gegenüber seiner Familie als Pilot aus und stellt sich Lynn als Besitzer eines exklusiven Reiseunternehmens vor, das Privatflüge für Geschäftsleute organisiert. Aber Scott tut nicht nur so, als ob, sondern er geht regelrecht in seiner Fantasie auf. Er fühlt sie, als ob sie wahr wäre. Seine Pilotenuniform ist seine Realität, sein ganzer Stolz. Er fühlt sich damit stark und begehrenswert und attraktiv.
Und jetzt steigt die attraktive Lynn zu ihm ins Auto und alles läuft wie geplant. Scott fährt mit ihr zu sich nach Hause und macht ihr Avancen, so die Theorie. Dabei ist er sich sicher, dass seine Bemühungen bei Lynn auf Gegenliebe stoßen werden. Denn echte Piloten werden ja nicht von jungen Frauen zurückgewiesen. Schon gar nicht, wenn sie einen so tollen Job anzubieten haben. Doch Lynn, die wehrt sich. Und es ist nicht das Problem, dass Lynn keinen Sex mit Scott will, denn es geht darum, dass Lynn Scott in seiner ganzen Persönlichkeit als Pilot ablehnt.
Damit zerschlägt sie das Bild, das Scott so mühsam erschaffen hat, und erschüttert ihn in seinem Innersten. Mit ihrer Zurückweisung stellt sie seine gesamte Identität in Frage. Und es besteht kein Zweifel, dass Lynn zur Polizei gehen, ihn anklagen und auch eindeutig identifizieren würde. Deshalb greift Scott zum allerletzten Mittel, um die Kontrolle zu behalten und sein Ansehen zu bewahren. Er tötet Lynn. Das alles ist, wie gesagt, nur eine Theorie. Scott selbst gibt keinerlei Auskunft über den genauen Tathergang und verschweigt auch sein Motiv. Aber es ist eine plausible Erklärung, warum Lynn sterben musste. Es ist auch nicht klar, ob Scott den Mord von vornherein geplant hat oder ob er im Affekt geschehen ist.
Man weiß nur, dass Scott das Treffen perfide geplant und vorbereitet hat. Er hat eine Falle aufgebaut und Lynn hineingelockt. Was genau er mit ihr vorhatte, das verrät er nicht. Doch reicht das alles wirklich, um Scott zu verurteilen? Das Problem ist nämlich, beide Frauen, also seine Ex-Frau und seine aktuelle Freundin, die decken Scott und bestätigen sein Alibi. Seine Ex-Frau sagt, dass sie am Abend vor dem 4. September noch ein Pilotenhemd für ihn gebügelt habe und an dem Tag selbst sei er bei ihr gewesen. Dazu kommt, dass der Bissabdruck an Lynns Kinn noch nicht eindeutig Scott zugeordnet werden kann.
Wie sich bald herausstellt, steht die Anklage aus diesen Gründen noch auf zu wackeligen Beinen. Man behält Scott so lange wie möglich in U-Haft, doch da man ihm den Biss nicht nachweisen kann, muss die Polizei ihn wieder laufen lassen. Aber das Ding ist ja, Scott fehlt tatsächlich ein Schneidezahn. Der Bissabdruck müsste also passen. Aber dieses Merkmal allein reicht nicht aus, um ihn zu verurteilen. Auch anderen Menschen können Schneidezähne fehlen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, dass ein zweiter Täter ohne Vorderzahn zu der Zeit in der Gegend unterwegs war. Aber im Zweifel heißt es für den Angeklagten.
Werbung. Werbung Ende.
Doch nur, weil Scott wieder auf freiem Fuß ist, heißt das ja noch lange nicht, dass die Polizei aufgibt. Ganz im Gegenteil. Alle Beteiligten haben das Gefühl, dass die Lösung des Falls zum Greifen nah ist. Man braucht nur noch diese zwei letzten Puzzlestückchen. Der Beweis, dass die Bisswunde von Scott ist, und dieses Tape, auf dem die Hintergrundgeräusche aus der Flugzentrale und der Satz mit Flug 101 aufgenommen wurde. Dass Scott freiwillig keinen Abdruck abgeben will und man ihn auch nicht dazu zwingen kann, probiert man eben auf andere Wege, an eine Abformung der Zähne zu kommen. Und zwar über seinen Zahnarzt.
Dafür muss das Team erst einmal herausfinden, in welche Praxis Scott immer geht. 1991 gibt es noch keine computergestützte nationale Gesundheitsdatenbank, daher müssen die Detectives sämtliche Zahnärzte einzeln abklappern. Das verspricht zwar Arbeit, aber alle sind sich einig. Es ist die Mühe wert. Und tatsächlich kann man einige Tage später die Praxis ausfindig machen. Ein Scott ist hier zwar nie zur Behandlung gewesen, aber dafür ein Andre Paul. Also doch Scott, aber eben unter seinem Geburtsnamen. Wieder ein Jackpot. Der Arzt händigt Röntgenaufnahmen des Gebisses und medizinische Unterlagen aus.
Datenschutztechnisch kann die Polizei ja eigentlich nicht mal ebenso vertrauliche medizinische Informationen von Ärzten abfragen. Doch in dem Fall scheint die Schweigepflicht des Arztes kein Problem darzustellen. Zumindest ist in unseren Quellen nicht vermerkt, ob die Ermittler einen speziellen richterlichen Beschluss für die Aushändigung der Daten gebraucht haben oder nicht. Das Ding ist allerdings, Röntgenaufnahmen schön und gut, aber die helfen nicht wirklich weiter, das Gebiss der Wunde auf Lynns Kinn zuzuordnen.
Dafür braucht man eine physische Abformung des Gebisses. Doch der Knackpunkt ist hierbei, solche Zahnmodelle werden in der Regel vernichtet, sobald sie nicht mehr gebraucht werden. Sonst hätte jeder Zahnarzt ja Schränke voll mit alten Modellen stehen, nach denen nie wieder jemand fragt. Doch wie das manchmal so ist bei Ermittlungen, kommt jetzt der Zufall zu Hilfe. Denn die Zahnarzthelferin bekommt mit, dass nach der Abformung von Scotts Gebiss gefragt wird und erinnert sich, dass sie ausgerechnet dieses Modell tatsächlich zur Aufbewahrung in einen Schrank geräumt hat. Ausnahmsweise. Die Zahnarzthelferin erklärt, dass sie Scott als sehr seltsamen Patienten kennengelernt hat. Nur für den Fall, dass Scott eines Tages zurückkomme, um sich über seine Behandlung zu beschweren, habe sie beschlossen, den Abdruck aufzubewahren.
Und das ist wirklich ein Wahnsinnszufall und riesengroßes Glück für die Ermittlungen. Denn ein forensischer Odontologe untersucht das Modell und kann feststellen, dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu der Bisswunde passt. Bissabdrücke zu vergleichen ist natürlich keine exakte Wissenschaft, so wie zum Beispiel die DNA-Analyse, aber dennoch kommt man hier zu einem eindeutigen Ergebnis. Durch seinen fehlenden Schneidezahn ist sein Gebiss einfach sehr markant und die Übereinstimmungen sind zu groß, als dass man noch dagegen argumentieren könnte.
Die Beweislast gegen Scott ist erdrückend. Man kann ihn mit den Anrufen, der Leiche und ihrem Versteck in Verbindung bringen. Man weiß zwar, dass Lynn stranguliert wurde, aber es fehlt noch immer das Motiv und der genaue Tathergang. Also zum Beispiel das Wissen darüber, wo genau der Mord geschehen ist und was vor der Tat noch passiert ist. Dennoch beschließt man, es nun endgültig vor Gericht zu versuchen. Die Zuordnung von Scotts Gebiss zur Wunde an der Leiche ist der letzte Beweis, der noch gefehlt hat. 8 Tage nach seiner Entlassung, am 10. Oktober 1991, wird Scott ein zweites Mal verhaftet und angeklagt. Bis dann der Prozess tatsächlich stattfindet, gehen noch einige Monate ins Land. Doch dann, im Sommer 1992, ist es endlich soweit.
Die Karten für die Anklage sehen gut aus. Alles, was eigentlich noch fehlt, ist der Beweis, wie Scott bei den Anrufen diese Fluggeräusche nachgeahmt hat. Dann wäre es eine runde Sache. Und jetzt wird es spannend. Denn in dem Prozess soll Kim, Scotts Freundin, eigentlich als Zeugin der Verteidigung auftreten. Doch dann kommt alles ganz anders. Sie übergibt der Polizei eine Kassette von Scott, auf der sich Fluggeräusche befinden. So wie der Satz Flug 101 bereiten sie sich auf den Start vor. Gesprochen in Scotts eigener Stimme. Kim hat sich lange gescheut, Scotts Schuld anzuerkennen. Doch als sie vor Gericht all die Beweise gegen ihn hört, da verweigert sie sich der Realität nicht länger. Wie kann man auch loyal bleiben, wenn das Fundament einer Beziehung aus Lügen besteht? Immerhin hat Scott ja auch ihr vorgegaukelt, er verdiene sein Geld als Pilot.
Am 16. Tag des Prozesses, das ist der 23. Juli 1992, also fast ein Jahr nach der Tat, kommt die Jury nach einer vierstündigen Beratung zu einem einstimmigen Urteil. Scott ist schuldig. Lynns Vater Derek und Schwester Suzanne waren bei fast allen Prozesstagen live vor Ort und als das Urteil fällt, kann Derek seine Fassung nicht länger wahren. Er stürzt sich auf Scott und schreit, ich bring dich um und ich kriege dich, so oder so. Scott weicht aus dem Weg und drei Gefängnisbeamte müssen Derek festhalten, damit er Scott nicht wirklich das Genick bricht.
In einem Zeitungsinterview sagt Derek später, dass er es in diesem Moment wirklich getan hätte. Der ganze Schmerz, die Wut und die Trauer der vergangenen Wochen haben sich mit einem Schlag entladen. Es reicht ihm nicht, dass Scott lebenslang ins Gefängnis kommt. Er will eine schlimmere Strafe für den Mörder seiner Tochter. Er will, dass Scott leidet, richtig leidet. Aber so funktioniert das Gesetz eben nicht. Die Strafe für Mord ist lebenslange Haft und die gilt auch für Scott. Er ist 36 Jahre alt, als man ihn ins Gefängnis bringt.
Das Gericht stuft Scott als immer noch gefährlich ein. Man geht also davon aus, dass Scott erneut morden könnte, sollte er die Gelegenheit dazu bekommen. Begründet wird das mit der Tatsache, dass Scott trotz seiner Verurteilung weder seiner Schuld gestanden noch ausgesagt hat, was genau geschehen ist. Sein mutmaßliches Motiv, dass er Lynn getötet hat, weil sie ihn zurückgewiesen hat, ist genau das. Eine Mutmaßung von Profis, die sich mit der Psychologie von Mördern auskennen. Man weiß eigentlich nur, dass Lynn zu ihm in den Wagen gestiegen ist, dass er sie erwürgt hat und ihre Leiche dann einige Tage später unter dem Brombeerstrauch gefunden wurde.
Der Leiter der Morduntersuchung sagt nach der Verkündung des Urteils, wie die Zeitung The Independent zitiert, Scott war ein grausamer und berechnender Mörder, der erneut zugeschlagen hätte, aufgrund der Art und Weise, wie er dieses Mädchen in den Tod gelockt hat. Eine kaltblütige und perfide Falle hat sich Scott da ausgedacht, um Lynn in seine Kontrolle zu bringen. Und obwohl er bestreitet, Lynn jemals getroffen oder mit ihr gesprochen zu haben, erzählt sein Handeln eine ganz andere Geschichte. Denn nach seiner ersten Festnahme soll Scott versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Den genauen Grund dafür weiß letztendlich nur Scott selbst. Aber es gibt nicht wenige, die diesen Suizidversuch als Schuldeingeständnis deuten. Als letzter Ausweg, nicht doch ins Gefängnis zu müssen.
In der Haft ist Scott, um es vorsichtig zu formulieren, kein einfacher Insasse. Seine Zeit im Gefängnis ist von Auseinandersetzungen mit den Behörden geprägt. Einmal fordert er eine Entschädigung von 42.000 Pfund, da die Toilettenregelungen im Gefängnis angeblich gegen seine Menschenrechte verstoßen würden. Allerdings ohne Erfolg. Auch versucht er, sich in ein milderes Gefängnis zu klagen. Wieder ohne Erfolg. Scott hat ziemliche Gesundheitsprobleme, darunter Asthma und eine Herzkrankheit. Man behandelt ihn so gut wie möglich, doch eines Tages weigert sich Scott, von jetzt auf gleich seine Medikamente weiterzunehmen. So wie wir die Quellen deuten, sind einige seiner gesundheitlichen Probleme wohl Nebenwirkungen der Medikamente. Scott will dem Gefängnisarzt aber anscheinend beweisen, dass seine Gesundheitsprobleme keine Nebenwirkungen von Medikamenten sind. Deshalb hört er einfach auf, die Medikamente zu nehmen. Und er zieht das durch, selbst als seine Finger schon blau werden.
Das medizinische Personal lässt sich von Scott schriftlich bestätigen, dass er die mentale Kapazität hat, um die Konsequenz seiner Entscheidung zu verstehen. Und dass er darauf verzichtet, das Team zu verklagen, sollte sein Zustand durch den Verzicht der Medikamente noch schlechter werden. Ganze 8-mal entlässt sich Scott selbst wieder aus der Krankenstation. Er verweigert jede Behandlung oder Überwachung seiner Gesundheit. Wie von den Ärzten vorhergesagt, verschlechtert sich sein Zustand rasant. Am 21. Februar 2019, knapp 28 Jahre nach dem Mord, stirbt Scott an Herzversagen.
Vielleicht war es nie wirklich ein Versuch, dem Arzt etwas zu beweisen, sondern eine verzweifelte Maßnahme, seinem Leben nun doch ein Ende zu setzen. Das lässt sich nur spekulieren. Fest steht, Scott hat Lynn ermordet und er ist nicht ungestraft davongekommen. In seiner ausgeklügelten Falle hat er sich letztendlich selbst verfangen und er hat das Gefängnis nie wieder lebend verlassen. Und damit schließen wir die Akte für heute. Wie ging's euch beim Hören und was glaubt ihr ist das Motiv hinter dem Mord gewesen? Schreibt uns das gerne mal bei Instagram, da könnt ihr uns auch immer gerne neue Fallvorschläge schicken. Da findet ihr uns unter Schwarze Akte. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer wir hören uns nächste Woche Dienstag überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.